Google verabschiedet sich von Samsung, nachdem sie jahrelang beim Pixel zusammengearbeitet haben. Aber das sind nicht die einzigen, denn iFixit hat auch genug von Samsung. Keine gute Woche für das Unternehmen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn bald kommt eine Ultra-Smartwatch oder eine X-Smartwatch von Samsung. Dazu gleich mehr. Und damit herzlich willkommen zu Technik gesehen. An meiner Seite wie immer Torben.
Hallo, das also wenn man denkt, man hat selber mal nicht so eine gute Woche, ja, dann muss man sich einfach denken, ne, Samsung hat einfach zwei wichtige Kooperationspartner in einer Woche verloren. Das heitert einen doch selbst eigentlich wieder auf, oder?
Ja, also bei Samsung scheint es nicht so gut zu laufen diese Woche.
Ja, schieß mal los, was ist da los? Warum möchte Google nicht mehr mit Samsung zusammenarbeiten? Ich dachte, die sind Best Friends.
Also offiziell haben sie das tatsächlich auch noch nicht gesagt. Es ist die Gerüchteküche wie immer, aber diesmal mit Beweisen. Hier Android Authority hat ein bisschen nachgeforscht und es geht um den Prozessor vom Pixel. Das ist ja der Tensor. Mhm. Wenn man jetzt so nicht sich damit viel befasst, denkt man, das ist ein Google-Prozessor, aber ja, man weiß, es ist sehr viel von Samsung da drin. Es ist quasi ein abgewandelter Exynos. Ja, Google wohl nicht so zufrieden die letzten Jahre damit, weswegen sie das wohl jetzt ändern wollen im nächsten Jahr. Und da gibt es jetzt Beweise dafür, dass sie gerade einen Computer, beziehungsweise einen Prozessor für das nächste Handy bei TSMC testen.
Ah, okay.
Und damit dann auch von Samsung weggehen müssen, weil die wollen natürlich nicht beim Konkurrenten produzieren lassen.
Ja, okay, das klingt auf jeden Fall verständlich. Also Exynos sind die hauseigenen Samsung-Prozessoren und die haben jetzt gelinde gesagt auch nicht unbedingt den besten Ruf. Nee. Da gab es ja auch bei den Snapdragon-Prozessoren bis vor 2, 3 Generationen, ich glaube, was war das nochmal, der 888 und der 8 Gen 1, die wurden von Samsung gefertigt und eben nicht von TSMC, die jetzt mittlerweile die ganzen leistungsstarken Snapdragon-Prozessoren wieder machen. Und da hatten auch viele User dann einfach im Endeffekt Probleme mit ihren Handys, mit dass das Handy halt relativ warm wird und der Chip auch nicht so ganz die Performance bringt, die man dann erwarten würde. Und dann war es ganz deutlich, als dann der Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor rauskam, der dann wieder von TSMC gefertigt wurde und nicht von Samsung, der so deutlich besser war und sich dann auch wieder alle Hersteller drauf gestürzt haben und man den Chip heutzutage noch mehr oder weniger in aktuellen Modellen sieht. Mhm. Ja, anscheinend geht es Google da nicht anders, weil man muss auch sagen, Prozessor, Leistung, Performance war jetzt auch nie ein Pro-Argument der Pixel-Geräte. So, das hat man immer eingeschränkt, das ist immer so gut genug gewesen, ja, könnte man sagen. Zumal es jetzt auch nicht so aufgefallen ist, weil dann die KI-Funktionen und so ein bisschen das immer vielleicht alles überschattet haben und bei Google dann ja Software und Kamera so im Fokus steht und dafür war es auf jeden Fall gut genug. Aber ja, im direkten Vergleich zu Samsung und so mit einem Snapdragon drin, hat man das natürlich schon gemerkt, dass da einfach ein Unterschied ist.
Ja, besonders halt bei der Effizienz und auch der Wärmeentwicklung und es gibt auch sehr viele, die das Modem von Samsung nicht so ganz cool finden, weil der Mobilempfang dann bei vielen nicht so gut ist. Also ich habe da eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht in Deutschland. Also vielleicht ist es dann eher in Amerika ein Problem. Ja, aber ich muss auch sagen, so wenn es so ein bisschen bessere Akkulaufzeit wäre und vielleicht auch ein bisschen weniger Wärmeentwicklung im Sommer, also da merkt man das schon, ja, dass die Kühlung da nicht hinterherkommt. Das wäre schon schön und wenn der Wechsel zu, ja, dann einer kompletten Eigenentwicklung vermutlich da Abhilfe schaffen kann, da muss für mich jetzt auch nicht unbedingt die Prozessorleistung höher werden.
Ja, aber reden wir jetzt so über Pixel 9 oder Pixel 10?
Nee, also wir reden über das Pixel 10, weil das, was man jetzt gefunden hat, sind quasi so erste Prototypen. Und ich finde es ganz lustig, wie man das gefunden hat. Es gibt da sowohl so, ja, Versanddokumente, die öffentlich einsehbar sind.
Okay.
Und da hat man hier diese lustige Grafik auch zu erstellt, wo man quasi eine sehr kryptische Nummer sieht,
ja,
wo man jetzt nicht unbedingt viel anfangen kann, aber Android Authority hat das so ein bisschen auseinander.
Ja.
Man sieht, ja, TSMC steht drin, so dann auch das Packaging-Verfahren von TSMC steht da drin, auch wie viel RAM wird benutzt, der kommt tatsächlich noch von Samsung, also nicht ganz verlassen sie das Unternehmen. Da stecken sie dann doch noch drin.
Was Speicher angeht, ist Samsung aber auch halt schon eine Autorität, oder?
Ja, genau. Also, und ja, dann sieht man halt auch eine Google-Teilnummer, aber ich finde, Ist sehr lustig, wie das mittlerweile abläuft, dass wirklich so Versanddokumente durchsucht werden.
Ich finde das auch geil, wie die das grafisch dargestellt haben. Also wenn ihr jetzt gerade per YouTube schaut, dann seht ihr das. Sonst vielleicht ein Grund zu klicken von Spotify in YouTube. Aber es sieht schon gut aus. Haben sie lustig gemacht. Sehr interessant, was man da so alles rauslesen kann, was auf den ersten Blick einfach wie ein wirrer Code aussieht. Können wir da noch was rausfinden? Ja, das Speicher hast du schon gesagt. Chips Codename, okay. Ja, SOC.
Ja, also der heißt wohl
Laguna?
Laguna Beach.
Wo ist das? Ist das auch in Kalifornien? Ist das in Kalifornien?
Boah, weiß ich müsste nicht.
Müsste doch in der Nähe. Google kommt aus San Francisco, oder?
Laguna Beach ist Laguna Beach ist in Kalifornien.
Immer diese kalifornischen Tech-Unternehmen.
Ja, schlimm. Ja, auf jeden Fall hat man so jetzt rausgefunden, dass das Pixel 10 wohl mit einem anderen Prozessor kommt.
Ich meine, du bist gerade auf einem 7 Pro, oder?
Ja.
Ist das jetzt für dich so eine Überlegung, okay, gebe ich zum 9er oder warte ich jetzt darauf vielleicht sogar noch ein Jahr, wenn es dann mit einem TSMC-Chip kommt? Ist dann so drin? Also ich glaube nicht, das wird, glaube ich, den Mainstream-Kunden nicht beeinflussen, weil der keine Ahnung natürlich hat, aber jetzt so uns...
Also das Einzige, was mich halt gerade wirklich stört, ist Akkulaufzeit und Wärmeentwicklung. Und ich weiß nicht, ob man das dieses Jahr schon ändert. Ich weiß nicht, ob das schon geleakt ist, ob die da auch vielleicht so ein Node-Size runtergehen bei Samsung. Da ist ja jetzt wohl auch dieses 3-Nanometer-Verfahren das erste Mal. Kommen wir gleich nochmal zu. Ja, könnte mich vielleicht umstimmen, ein Jahr zu warten, aber ich bin sowieso noch am Überlegen. Also, ob ich nicht vielleicht wechsle dieses Jahr.
Wohin?
Ja, vielleicht zu Samsung, also das S24 Ultra. Das allein mit diesem Armor-Glas. Ja. Ich finde das so krass, dass so ein simples Ding so überzeugen kann. Also, ich fand das wirklich so im Ersteindruck einfach krass, so was das bewirkt und. Ja, also Sicherheitsupdates und Software-Updates sind da mittlerweile auch so schnell, dass Google da nicht unbedingt den Vorteil hat und ja, ist auch mal wieder was anderes.
Ja, bis jetzt auch schon so in dem, hast du einen groß genügend, also einen ausreichenden Abstand, sodass der Preis wahrscheinlich schon ein bisschen gefallen ist. Ich habe ihn gerade gar nicht so im Blick. Ich habe gesehen, es gibt jetzt immer so ab und zu Tarife, aber ja, ist auch geil. Also ich glaube, der Leo hat es, glaube ich, auch und ich glaube, der ist auch sehr happy und es ist ja, also die Ultrasach-Geräte von Samsung in den letzten Jahren, da haben immer eine Bank und die haben eigentlich immer den Ton angegeben für das Jahr. Da muss man erstmal hinterherkommen, aber Style ist auch ein Grund, oder?
Ja, also ich glaube nicht. Ja, okay. Ich glaube, den werde ich dann ein paar Mal benutzen und irgendwann vergessen. Aber mal schauen. Vielleicht kann das Google Pixel 9 ja auch noch.
Ja, warten wir mal ab. Aber beeinflusst sich das nicht, dass iFixit die Kooperation mit Samsung beenden möchte?
Nee, nicht wirklich. Nee. Also, die haben da schon, glaube ich, einen löblichen Grund, warum sie das jetzt beenden. Also es geht darum, die haben so eine Kooperation geschlossen, dass sie halt Ersatzteile von Samsung kriegen, die auch an Reparaturwerkschaften Werkstätten quasi weiterschicken dürfen. Und das hat wohl nicht so ganz gut funktioniert. Also sie bemängeln da, dass Samsung irgendwie viel zu teuer die Geräte, also die Ersatzteile anbietet, dass viel zu viel Kleber benutzt wird. Und ja, dass sie da auch wirklich keine gute Zusammenarbeit hatten und sich deswegen jetzt entschieden haben, wieder unabhängig das Ganze zu machen. Also mit Drittersatzteilen und ja, die Repair Guides machen sie ja sowieso schon selber.
Ja.
Ja, ist vielleicht für Samsung keine gute PR, wenn man sich da so normalerweise eigentlich hinstellt und sagt, ja, eigentlich sind unsere Geräte sehr gut reparierbar und wir haben auch verschiedene Teile, womit man das machen kann. Aber wenn es dann letztendlich irgendwie nicht wirtschaftlich ist, ein Gerät zu reparieren, sondern am besten eins neu kauft, ja, dann hat die Reparatur auch nicht so viel Sinn.
Nee, das finde ich schon, also ich weiß auch nicht, ob das erst keine so gute PR, aber ich weiß nicht, wie weit das geht und ich weiß nicht, wie viel Leuten iFixit dann wirklich geläufig ist. So, also ja, in den Technikkreisen schon eher. Ich finde es sehr cool von iFixit, dass sie so transparent sind und dass sie grundsätzlich so Partnerschaften eingehen. Ich glaube, sie arbeiten auch, was habe ich am MWC gesehen, mit, was war es, Lenovo, bei den Notebooks zusammen, die jetzt sehr reparierbar sind, diese eine Linie. Dass da generell einfach mehr versucht wird. Aber interessant zu sehen, da so ein offizielles Statement auch einfach dann zu lesen und auch klar so einem Global Player zu sagen, ja okay, das war scheiße, das war nix. Ich wüsste gerne, wie viel da so im Vorhinein passiert ist und wie viel da sich beschwert wurde und vielleicht Chancen gegeben wurden, dass Samsung sich da verbessert, aber ja, interessant, aber es ist irgendwie so die Woche von Samsung, oder?
Nee, das nicht so wirklich.
Ist eher so eine Woche zum Vergessen. Ich meine, die haben wir alle mal. Dann darf Samsung die auch haben, oder?
Ja.
Ja. Was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, ist unseren heutigen Deal der Woche. Und da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dass das eine ganz gute Sache ist. Es geht nämlich um den aktuellen Deal von Waipu TV. Da kriegt man nämlich gerade den Waipu TV 4K-Stick, also einen einfachen Streaming-Stick, so wie man ihn von Amazon auch kennt. Der kostet, ich glaube, 64,99 inklusive Versand, was jetzt im Vergleich zum Fire TV-Stick erstmal ein bisschen teuer erscheint. Aber ihr kriegt eben ein Jahr Waipu TV Perfect Plus gratis dazu. Und das ist genau der Grund, weswegen ich das loben kann. Ich glaube, wir hatten schon mal den vorherigen Deal auch mit Waipu, genau. Und Wow, den ich abgeschlossen habe für 60 Euro im Jahr. Jetzt sind es 5 Euro mehr und ihr kriegt noch einen Stick dazu. Und ich benutze Waipu TV jetzt ehrlich gesagt ziemlich gerne zum Online-Fernsehschauen und habe mein DVB-T gekündigt und bin da auch mit der Performance sehr zufrieden und tatsächlich, also manchmal glaube ich, bin ein absoluter Hinterwäldler, dass man so Live-Fernsehen zurückspulen kann und sowas von neu anfangen kann und sowas. Das finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe es jetzt immer öfter genutzt, um irgendwie Fußball zu gucken, wie jetzt zum Beispiel Düsseldorf gegen Bochum, Relegation, spannendes Spiel.
Sprechen wir nicht drüber.
Ja, das, also, come on. Ja, und genau, das gilt für 12 Monate, das Angebot. Danach kostet es dann halt 13 Euro im Monat. So teuer ist es eigentlich. Da merkt man, was man gerade für einen guten Deal für ein Jahr machen kann. Und ja, danach müsst ihr euch dann gucken, ob euch das überzeugt hat oder nicht und dann weiter nutzen wollt oder nicht. Aber erstmal für ein Jahr. Das sind 5 Euro pro Monat, ja. Plus ein Stick.
Ist auch noch günstiger als das, was man vorher bei den Nebenkosten gezahlt hat, wenn man ja. Kabelkunde war. Ich habe gestern gelesen, Vodafone hat wohl bisher 600.000 Fernsehkunden irgendwie verloren.
Boah, echt krass.
Dadurch, also da haben jetzt einige Leute die Chance genutzt, entweder mit dem Fernsehen aufzuhören oder sich andersweitig umzuschauen. Und ja, diese Angebote, die jetzt kommen, sind da auch sehr verlockend.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben den Link in der Videobeschreibung. Checkt das mal aus. Wie gesagt, ich bin überrascht von Waipu TV, bin damit ziemlich happy. Den Stick habe ich ja selbst nicht genutzt, aber ich denke, das ist ein relativ normaler Streaming-Stick.
Ja.
Genau, kommen wir zu, bleiben wir bei Samsung, denn vielleicht wollen sie aus dieser schlechten Woche raus und bringen ein bisschen die Hoffnung, dass es eine interessante Smartwatch geben könnte. Ich habe letztens auch schon überlegt, wann denn eigentlich die Watch 7 kommen soll. Ich bin mir gar nicht sicher, wann die Watch 6 vorgestellt wurde. Ich weiß noch, dass ich nicht so Riesenfan war von der Watch 6, die Watch 5 dafür umso besser fand. Und jetzt gibt es endlich erste Leaks zur Samsung Galaxy Watch 7 Ultra oder Galaxy 7 Watch X?
Ja, das ist gerade auch noch so die Frage. Es gab tatsächlich so 3 Sachen, die jetzt möglich sind. Erst, alle haben sie halt Galaxy Watch 7 Ultra genannt, weil es am wahrscheinlichsten war. Dann gab es jetzt einen Bericht, ja nee, Galaxy Watch X. Irgendwie sehr komisch.
Ja.
Aber da kam jetzt direkt einen Tag später die Meldung, dass man in so einer, ja auch wieder so eine Ausfuhrdatenbank gefunden hat, dass es wohl die Galaxy Watch Ultra einfach ist, ohne eine Nummer.
Ja, okay.
Also letztendlich muss dann Samsung vermutlich sagen, ob es 7 Ultra, Ultra oder X heißt, aber am wahrscheinlichsten ist jetzt einfach nur Ultra.
Also sei ja wie bei Apple, oder? Man ist auch nur Apple Watch Ultra, dass man und damit einfach so eine neue Reihe quasi startet und dann die Ultra 2 kommt. Ich denke, das macht durchaus Sinn, gerade weil man ja bei den Galaxy Watches eh schon sehr unübersichtlich ist mit 2 Modellen, also Normal und Classic und die dann noch jeweils in 2 Größen und dann gibt es noch die Bespoke Edition. Ich weiß gar nicht, wie viele unendliche Kombinationen es gibt mit LTE und mit Bluetooth, gibt es ja auch noch. Das ist ganz gut, glaube ich.
Und dann hast du ja auch noch das bisherige Top-Modell ja sowieso schon ausgegliedert war mit der Pro-Version und da war dann die Nummer bei und dann macht es ja eigentlich wirklich Sinn, das auszugliedern, wenn dann jetzt vielleicht nicht jedes Mal eine neue Ultra kommt, wenn eine neue Galaxy Watch kommt.
Ja, und sie sieht auch einfach ein bisschen anders aus, wenn man den ersten Render- oder Leak-Bildern quasi trauen kann. Und es ist gut zusammengefasst mit dem Wort squarish, also es
eckig, ja.
Ja, aber auch nicht so richtig, also isch, so eckiger, aber auch irgendwie rund, also irgendwie so ein interessantes Zwischending, wo ich sagen muss, ich finde es auf den ersten Blick ziemlich cool, weil es sehr eigen wirkt und trotzdem nach Galaxy Watch aussieht, durchaus, auch, aber auch nicht voll, also Das Ziffernblatt ist schon rund, aber das Uhrengehäuse ist halt eher eckig.
So. Ja, ich finde, die wirkt sehr massiv. Also auf den Bildern, ich weiß nicht, ob es dann letztendlich in echt auch so ist, aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde die an jedes Handgelenk unbedingt so wirklich stylisch passen irgendwie, weil es wirkt halt wirklich wie so ein massives Teil irgendwie. Ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, diese, wie heißen die, wo es auch immer so Fake gibt, diese Bit.
Mich erinnert es an so eine, so ein bisschen auch Audemars Piguet.
Ja, vielleicht
so. Also auch so ein bisschen wie die Huawei Watch GT4, die war so auch so oktagonal eher. Vielleicht auch nicht ganz so Richard Mille, auch nicht so.
Genau das meine
ich. Ja, okay. Die auch sehr massiv sind. Da muss man schon sagen, dass wenn die so aussehen soll, das sieht schon eher nach einer Männeruhr aus. So klischeehaft kann man da, glaube ich, bleiben. Ich weiß nicht, ob es da noch eine andere Version in einer kleineren Größe gibt. Bei Samsung würde es mich nicht wundern, wenn es 4 Versionen davon gibt. Was es auf jeden Fall, glaube ich, schön machen würde. Ich glaube, in der Ultra ist dann einfach LTE drin oder so, dass man da nicht noch die Unterscheidung hat.
Und es ist wahrscheinlich
soll dann hoffentlich nur eine Größe sein. Hier jeweils mit einem schwarzen Uhrengehäuse. An der rechten Seite sieht man, da steht so ein bisschen weiter raus. Da haben wir eine Krone. Da haben wir auch 2 Funktionstasten. Und das ist dann, wenn wir davon ausgehen können, was andere Ultra-Uhren können, und eigentlich fällt mir jetzt nur die Apple Watch Ultra und die Huawei Watch Ultimate an, die ich jetzt auch einfach mal als Ultra-Uhr bezeichnen würde, dann sieht es auch so nach Tauchfunktion aus, quasi krasse Wassertiefe, sehr, sehr robust. Natürlich, da wird sicherlich Saphirglas drin sein, das wird wahrscheinlich irgendwie so ein Titan-Gehäuse oder sowas sein. Relativ normales Armband dafür. Muss man sagen, das ist bei der Apple Watch ja eigentlich ganz cool gemacht mit diesen 3 unterschiedlichen Armbändern, je nach Sportrichtung so grob, ne? Also eher so klettern oder laufen oder so. Das sieht jetzt alles nach relativ normalem Silikonarmband aus. Aber auf den ersten Blick muss ich sagen, ich glaube, gibt es eine bessere Wear OS Smartwatch als die Galaxy Watch? Theoretisch von der ganzen Reihe her so. Schwer zu sagen. Also
ich glaube, mittlerweile ist es auch so ein bisschen Geschmackssache, die. Das fand ich interessant. OnePlus hat jetzt ihre Uhr als die beliebteste Smartwatch Europas ausgerufen.
Ja, kann man doch mal sagen.
Wo ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich stimmt.
Ja.
Also das würde mich wundern, aber die hat halt diese krasse Akkulaufzeit, was die Galaxy Watch bisher nicht von sich sagen kann.
Ja, ist natürlich Platz für einen großen Akku. Ne?
Ja, Pixel Watch hat ihre Freunde. Die zweite. Nicht die erste, Tom.
Pixel. Ich hab ein Video tatsächlich aufgenommen zu den besten Smartwatches 2024 bisher. Natürlich auch ein bisschen 2023. Ich bin die OnePlus Watch leider nicht getestet. Die taucht da allerdings auch auf, weil ich viele Tests und so mir dann angeschaut habe und die Leute schon sehr begeistert sind. Wo man auch sagen muss, es ist ja auch einfach gut für OnePlus, weil die konnten komplett auf der Oppo Watch basieren, die in China dann. Ja. Weil die hatte dieses Akku-Ding auch schon. Absolut essentiell ist es für die, ist der Snapdragon-Chip, weil wenn das wieder mit diesem veralteten Exynos rauskommt.
Da ist bekannt, dass das ein ganz neuer Exynos-Chip auf dem 3-Nanometer-Verfahren ist. Also vielleicht, wenn sie das mal wirklich abliefern und vielleicht konkurrenzfähig mit TSMC sind, dann wäre es natürlich krasser. Ist halt die Frage, ob die auch sowas machen wie OnePlus, dass vielleicht so ein Dual-System läuft, dass Tizen vielleicht zurückkehrt auf die Uhr, so als Alternativsystem. Ja. Wer weiß, könnte ich mir vorstellen.
Aber was erwartest du denn von so einer Uhr im Gegensatz zur normalen Wear OS-Uhr? Weil der Vorteil an so einer offenen Uhr ist einfach ja, es ist Wear OS. Also du kannst jede App ungefähr drauf installieren, die es theoretisch gibt. Sowas wie bezahlen und navigieren und so diese Ease of Life App, sage ich mal, die du sonst bei günstigen Smartwatch einfach nicht hast, aufgrund des Betriebssystems. Die hast du ja da. Aber dann, ja, Tauchen ist so ein Ding. Längere Akkulaufzeit.
Ja, längere Akkulaufzeit, dann halt das Tracking, was sie sicherlich nochmal verbessern können. Da hatte, glaube ich, eher Huawei und Apple so den Ruf, dass sie da wirklich genau sind. Ja. Und es gibt ja weiterhin die Gerüchte, hier irgendwie ja hier Blutzuckermessungen ohne Pieksen, ob das möglich ist. Wäre ein Killer-Feature, würde ich sagen.
Ja.
Aber ja, bei Wear OS ist, glaube ich, die Hardware mit am wichtigsten, weil du halt die Software nochmal irgendwie ergänzen kannst.
Ja, weil ich glaube, dass die Apple Watch Ultra ziemlich erfolgreich war. Aber da ist es, natürlich gibt es auch Sportler, die darauf schwören, keine Frage. Und Akkulaufzeit ist ein Thema, aber ich glaube, da ist es dann nochmal auch ein gewisser Teil einfach so ein bisschen Statussymbol, ja, weil wir die damit bekommen und dann ist, ey, das ist einfach die teuerste Uhr, die Apple hat und Uhr ist ja oft auch einfach Statussymbol. Was ich auch immer, also ich kann Uhren mittlerweile ein bisschen mehr abgewinnen als noch vor ein paar Jahren, so analogen und schönen Uhren. So ganz diese Preise verstehe ich immer noch nicht. Also, ja, dass das eine krasse Kunst fast schon ist und ein krasses Handwerk und so. Aber muss eine Uhr 200.000 Euro kosten oder ja, so?
Ist ein Luxusgegenstand, der da irgendwie so bepreist wird. Also.
Ja, muss. Und dann, so diese, wo wir gerade über Richard Mille reden oder so. Also, Geschmäcker sind verschieden, aber meiner Meinung nach ist das unfassbar hässlich. Aber das muss ja auch jeder selber wissen, oder?
Ja, genau. Also, die von Richard Mille finde ich wirklich auch
ganz schlimm. Ja,
ganz schlimm, aber.
Ja. Ey, so eine schöne, schlichte Rolex oder so, das kann ich, glaube ich, echt verstehen. Und wenn das irgendwie, weißt du, wenn du die leistest und irgendwas erreicht hast und das Geld dafür hast und die so, keine Ahnung, deine Kinder weitergeben kannst, ich glaube, dann ist das was richtig Tolles und so. Oder wenn du Spaß am Sammeln hast und bist schon im, so mit Seiko, wo du gar nicht so krass viel ausgeben musst, gibt es ja ganz viele Hersteller. Aber, naja, das ist. Wir sind nicht Marc Gebauer oder wie der heißt. Hat er einen Podcast? Ich weiß es nicht. Wir bleiben noch bei. Nee.
Die Namenssache haben wir schon durch.
Kein Samsung mehr. Ihr habt es geschafft, Leute. Wir sind jetzt beim nächsten spannenden Hersteller, nämlich Honor. Da haben wir die Ehre, über die zu reden. Über das Honor 200.
Genau.
200 Pro. Habe ich nicht über das. Ich habe über das. Oh.
Damit ihr Torms Reaktion mit, das ist die Rückseite der beiden Geräte. Wir haben wieder dieses komische Ovale, das sieht letztes Jahr auch schon mal.
Das auch schon, das sieht so ein bisschen aus, als ob das Bild, als ich damals, als ich gar keine Ahnung von Computer und irgendwas coole Sache, Bilder, die ich aus dem Internet runtergeladen habe und dann hochskaliert habe, damit die als Bildschirmhintergrund funktionieren, so sah das ungefähr aus.
Ja, es ist so eine zusammengedrückte, runde Kamerainsel quasi. Ja, interessante Geräte. Es sind wohl so, ja, unter dem Flagship ordnen die sich ein. Also es ist das Magic 6 Pro und wie heißt es? Top Smartphone? Ist es das Pro Plus? Oder nee? Magic RSR 6 Pro. Oder so, oder? Ach, die Porsche, ja, das Porsche-Ding ist das Flagship, oder?
Ja,
also
Flagship
das Ultra, Non-Plus, ja.
Ja,
ist auch egal. die ordnen sich da ein, kommen mit sehr ähnlicher Hardware teilweise, also ein 6,7 Zoll OLED, 120 Hertz, 50 Megapixel Kamera, 5200 mAh Batterie mit 100 Watt Laden. Aber die Prozessoren unterscheiden sich, denn hier kommt auch wieder der Snapdragon 8S Gen 3 in dem Pro zum Einsatz und in dem nicht Pro der 7. Gen 3.
Na, ja, genau.
Das Prozessor-Fiasko bei.
Ey, das hat mich bei dem Poco auch gekillt jetzt. Mir ist erst voll, nachdem wir darüber geredet haben, aufgefallen, dass der 8S Gen 3 ja eigentlich von der Namensgebung her besser ist als der 8 Gen 2, weil das ist ja theoretisch der 8 Gen 2 Plus.
Ja, aber auch nicht so ganz.
Ne? Ja.
Das ist das Problem. Es ist nicht so ganz der
Plus. Ja, aber von der Namensgebung, aber nicht von der Leistung, weil CPU und Taktfrequenz, na, GPU ist ein bisschen geringer, aber laut Benchmarks ist es eigentlich mehr oder weniger gleich auf und es sind so prozentuale Unterschiede. Ich weiß nicht. Also das ist halt das Ding, weil wahrscheinlich macht Qualcomm das ja aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen, weil sie irgendein Ding, keine Ahnung, bessere Lieferkette haben, besseren Preis für was weiß ich nicht was bekommen haben. Und das dann nochmal gut recyceln können. Das ist für den Konsumenten schwierig. Deswegen sitzen wir hier und versuchen das irgendwie zu erklären. Es ist einfach ein nahe Flagship-Prozessor, also sehr gute Leistung, gar keine Frage. Bei uns ist ja das 200 Lite erschienen.
Mhm.
Und nur das 200 Lite, was ich ja stark kritisiert habe, weil es einfach mal mit einem 60-Hertz-Display kommt für 300 Euro oder so. Was ich aber interessant finde, und das sehen wir jetzt hier auch bei dem Pro, das ist die diese Magic Capsule hat und nicht nur so Optik, sondern auch diese ganzen Animationen und so mitnimmt. So, was ich dann cool finde, dass sowas auch in der Designsprache und dass man das sowas so ein bisschen so runtertröpfelt, quasi von den Flagships von der Magic 6 Pro auch in die Budget- und Mittelklasse. Das finde ich eigentlich find ich ganz spannend. Auch dieses KI-Feature schon, dieses Magic Portal, also das, weißt du, von der einen App schnell in die andere was rüberschieben kannst. Aber ja, hier ist natürlich ein bisschen mehr Fokus auf die Hardware und auch auf die Kamera.
Mhm.
Ich überlege gerade, wo ist denn der 856? War, sagt der mir was, der Sensor? Ich glaube nicht.
Kann ich dir auch nicht gerade sagen. Aber naja, was quasi das Highlight sein soll, sie haben zusammen mit einem Pariser Porträtstudio namens Harcourt.
Harcourt. Klingt wie so ein Friseurladen in Wanne Eickel. Das ist wie so ein Wortspiel.
Ich spreche kein Französisch. Ich habe das vermutlich nicht.
Harcourt.
Ja. Okay. Tom ist hier der Frankreich-Experte für diesen Podcast. Zusammengearbeitet und habe ein KI-Modell trainiert, was quasi diese Porträts, die normalerweise machen, irgendwie nachahmen kann. Also es gibt da so ganz viele irgendwie berühmte Porträts von denen, irgendwie von Karl Lagerfeld und alles Mögliche. Also sie haben sich da ja nicht einen Kamerahersteller geholt, sondern so ein Fotostudio.
Okay.
Auch mal irgendwie interessant, ist halt jetzt auch wieder die Frage, braucht man das?
Braucht man das? Das braucht man nicht. Es ist ja eigentlich sehr interessant, dieses ganze Kamerading hat halt, also es ist schwer, also da so ein richtiges Testimonial zu finden. Also für so Mode oder so gibt es halt Models für Fotos. Also es gibt ja wenig Kameramänner. Also selbst wenn Xiaomi jemand von Leica einlädt, aber ist ein super Fotograf da wahrscheinlich, aber den kennt ja wahrscheinlich keine Sau. Blöd gesagt. Weil Fotografen hinter der Kamera, die haben nicht so den Ruf. Treten nicht so in Erscheinung. Und ich glaube, wenn du wirklich einen Stempel aufsetzen möchtest, dann ist Leica natürlich für Qualität, aber es hat ja nicht die Reichweite. Ich glaube, das Erste, was du kennen würdest, wäre Canon. So, das hat mal jeder gehört, glaube ich, eine Canon-Kamera. Oder hatte mal eine oder so. Aber das ist dann auch schon fast das Einzige. Und mit einem Fotostudio, und dann auch noch für den Porträtmodus, wenn du 1000 Fotos mit deinem Smartphone gemacht hast, wie viele sind davon mit dem Porträtmodus gemacht worden?
Nicht so viele.
6 vielleicht oder so. Interessant, dass man sich da immer noch weiter in die Nische reinbegibt, aber ich weiß halt nicht, ob das zieht. Aber wäre natürlich spannend zu sehen, wie die Fotos dann so aussehen. Ich meine, die Testfotos sehen natürlich klasse aus, gar keine Frage. Und die Rückseite finde ich auch cool, muss ich sagen. Ich muss sagen, was Honor und eigentlich auch Huawei, bei Huawei bei dem P60 Pro, diese Perlmutt-Rückseite, das erinnert mich auch so ein bisschen daran. Das sieht schon cool aus.
Ja, auch dieses Geschwungene irgendwie um die Kamerainsel da, ist schon schick.
Ist gut hinterlegt da mit dem Beach dahinter, darunter, ne? Das kommt schon ungefähr hin. Ja, nicht schlecht, aber dieses Kamerabild ist trotzdem
gewöhnungsbedürftig.
Gewöhnungsbedürftig, at its best, ja.
Ja, ist bisher nur in China rausgekommen, aber es ist schon ein Global Launch Event angekündigt in Paris am 12. Juni. Also da wird es dann auch die Preise für Europa geben. Und
ein Global Launch Event.
Es wird,
ich war schon lange nicht mehr in Paris. Honor, wenn ihr zuhört. Oui, CC. Und Baguette à la fromage. Ich hatte nie eine Sekunde Französisch Unterricht. Ich kann wirklich gar nichts.
No.
Aber ja, ein Honor könnte ich mir da anschauen. Das wäre mir eine große Ehre, muss ich sagen. Jetzt habe ich die zweimal gemacht. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Die Glockenläute im Hintergrund. Das heißt für uns natürlich, wir reden über
Xiaomi.
Genau. Immer wenn die Glocken hier in Leverkusen sind, dann müssen wir kurz über Xiaomi reden.
Das neue Xiaomi-Smartphone rausgekommen.
Sind wir vertraglich zu verpflichtet. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber bei Xiaomi gibt es auch wieder eine ganz neue Entwicklung. Nicht neue Entwicklung, eher wird ein Trend bestätigt, den wir bei Xiaomi schon ein bisschen länger verfolgen, ist noch nicht so ganz präsent, aber die versuchen auch immer unabhängiger zu werden von anderen Herstellern und versuchen eigene Komponenten an den Mann zu bringen, und dass das funktioniert, das sieht man bei Apple, das sieht man bei Google, und so wie Xiaomis Plan ist, vielleicht dann auch bald bei Xiaomi. Sie haben es schon mal mit diesen Search-Chips gemacht, was dann teilweise einfach ISPs waren, also Image-Signaling-Prozessoren, aber ich glaube, in irgendeinem Handy auch mal ein richtiger Prozessor, aber vor Jahren, aber das hat, glaube ich, nicht so hingehauen, wie sie wollten. Aber sie bleiben bei diesem Search-Branding, also Surge, nicht wie suchen, sondern keine Ahnung, was Surge. Das heißt. Wie Surge halt. So wie Schuhe, nur mit einem, egal.
Ist nicht einfach so wie so ein Power Search, ist das nicht sowas? So ein Ausschlag?
Ausschlag, das könnte sein. Ja.
Ja, vielleicht kommt es daher. Aber ja, der MediaTek-CEO hat sich da ja ein bisschen verplappert vor einer Weile, dass Xiaomi da irgendwas am Entwickeln ist.
Ich glaube, die Prozessorhersteller-Chefs, die haben gar kein Mediatraining bekommen und müssen jetzt mittlerweile immer so auf so ein Event. Hat nicht bei Nothing, der Qualcomm hat sich doch auch bei LinkedIn einfach den Prozessor schon geleakt. LinkedIn, ja, und jetzt MediaTek, sorry. Ja,
ja, jetzt gibt es weitere Gerüchte dazu, dass der Codename davon Ring ist. Also kein Smartring von Xiaomi, sondern ein Prozessor tatsächlich. Und dass er die Leistung von einem Snapdragon 8 Gen 2 haben soll.
Oh.
Was ja jetzt auf den ersten Blick erstmal heißt, naja gut, das ist der Letztjahr-Prozessor, ist jetzt nicht so cool, aber ist der Letztjahr-Prozessor, also nicht schlecht, um da einzusteigen.
Ja, für den ersten. Vor allen Dingen, es ist ja das Ding, und das ist ja auch, man merkt es ja auch, dass es theoretisch bei Google aufgeht, du musst ja nicht die Top-Leistung haben, weil ich glaube, da ist nicht mehr so die Korrelation zwischen dieser Anforderung, hat das was mit dem Handy, was du mit dem Handy tust, es steht nicht mehr im Einklang unbedingt mit, was dein Handy theoretisch kann. Es kann ja so viel mehr, als wir damit machen. So, also wenn du einfach nur WhatsApp willst und Instagram und mal ein Foto machen willst, dann reichen dir die 300-Euro-Handys oder so. Natürlich ist alles ein Ticken schneller, wenn du halt so ein teures Gerät nimmst. Aber Snapdragon 8 Gen 2, gib mal jemandem 8 Gen 2 und 8 Gen 3 Handy in die Hand. Ich glaube nicht, dass das Mama, liebe Grüße, irgendwie den Unterschied feststellen könnte. Mhm. Was ja auch vollkommen okay ist. Und es zeigt einfach, wie viel da in den letzten Jahren passiert ist. Weil ja auch jedes Jahr, jedes halbe Jahr ein neuer, heftiger Chip rauskommt.
Aber da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn der jetzt wirklich, weiß nicht, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann wirklich ready ist, tut man den in einen Xiaomi, was sind wir, 15? Ich vergesse es
15
hier. Wären wir Xiaomi dann 15. Jetzt, ja. Tut man den da rein, weil eigentlich ist er ja dafür nicht leistungsfähig genug, wenn er dann auf dem Letztjahresprozessor schon basiert. Also wir wissen ja schon, dass da dieses Jahr ein Qualcomm-Chip drin ist, aber eigentlich müsste man da ja irgendwie in der Mittelklasse mitstarten.
Ich glaube auch, dass sie den ich kann mir vorstellen, dass ein Redmi-Gerät dann einfach wird, weil sie, glaube ich, solange sie nicht auf dem Niveau sind, jetzt einfach dieses Leistungsversprechen für die Top-Reihe haben, so dass es halt ein Top sein muss und da auch wissen, dass Qualcomm dann einfach ja ein Qualitätsmerkmal ist quasi und das wichtig ist. Deswegen haben sie diese Partnerschaft sind sie da eingegangen. Ich kann es mir vorstellen, dass sie dann vielleicht ja einfach Redmi damit machen oder dass sie vielleicht wird es dann das Leitgerät von der Reihe oder so, da wo nicht so eine Erwartung ist. Weißt du, also das Normale und das Pro und das Ultra werden mit dem Snapdragon rauskommen. Also dann wird es aber ein Redmi K80 Pro oder K80 Ultra oder sowas damit sein. Und nicht mal das Ultra, weil ich glaube, das K70 Ultra ist auch der 8 Gen 3. Der Ultra gab es gar nicht. Im Redmi K70 Pro ist der 8 Gen 3 auch drin. Von daher, ja, da so ein K80-Gerät dann vielleicht, oder dass sie vielleicht sogar wie so eine Mi Note-Reihe mal wieder bringen oder die Lite-Variante vom Xiaomi 14, weil das gab es jetzt nicht. Also ein Xiaomi 15 Lite vielleicht. Ne, da ist jetzt auch ein Snapdragon 7 Gen, was war das, 7 Gen 2 oder so war da drin ja beim 13er. Also sowas in die Richtung kann ich mir schon vorstellen.
Ja, also in einem K-Gerät kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Also für die großen Geräte ist es dann vermutlich noch nicht.
Ich fände aber trotzdem, also die Mi Note-Reihe, die fehlt mir so ein bisschen, weil die war ja sehr unregelmäßig. Und das Mi Note 3 war damals ziemlich nice. Das hatte nämlich schon eine Dual-Kamera, glaube ich, in dieser Mittelklasse. Damals war ein Snapdragon 660 drin, wenn mich nicht alles täuscht. Warum weiß ich das? Genau, und ich meine, das ist schon eine Dual-Kamera hatte. Und das war damals, glaube ich, mit dem Mi 6 das einzige mit einer Dual-Kamera in Xiaomi's Line-Up. Und dann gab es dieses Mi Note 10 mit der 108-Megapixel-Kamera. Ja, und danach ist es so ein bisschen, ist die eingeschlafen. Aber dann vielleicht auch so ein, weißt du, so ein Galaxy Ultra-Konkurrent als günstige Alternative, vielleicht mit einem Stylus drin, mit vielleicht auch mit einer krassen Telekamera drin. Also das wäre so vielleicht noch so die Xiaomi-Reihe, die mir so einfallen würde, wenn man da nochmal was Neues starten möchte, aber er ist eigentlich lustig, weil Xiaomi wirkt immer so, als ob die so viele Handys haben. Die haben ja eigentlich gar nicht so viele Handys unter der Xiaomi-Brand. Das ist ja eigentlich total überschaubar. Wenn dann nicht halt zwei andere Brands noch.
Genau. Ja. Also danach wird es dann halt unübersichtlich. Aber Xiaomi hat sich wirklich zurückgenommen. Also so viele Smartphones gibt es dann nicht mehr.
Ist halt als Poco und als Redmi ist halt schlimm. Poco ist auch nicht viel besser, aber mit Xiaomi gibt es jetzt gerade. Das Ganze zwei Geräte, oder? 14, also global jetzt aus dem Jahr 14 und 14. Ah, und die T-Reihe dann noch. Stimmt.
Ja,
vier Geräte gibt's.
Aber dieses Jahr sind dann wirklich erst zwei Geräte rausgekommen.
Oder? Ja, es wirkt aber wie 200.
Krass.
Ja, muss man auch mal sagen. Sie haben vielleicht uns gehört. Auch die sind natürlich technisch gesehen Abonnenten.
Genau.
Die hören ja jede Woche rein. Auch die haben ihren Freunden den Podcast schon längst empfohlen. Muss man einfach sagen. Ja. Ne? Also so guck mal, kostenlos. Marketing, Beratung und so weiter, Community Feedback.
Neue Ideen, tolle neue Gadgets.
Ja, ich sag's euch, schau mal, Mi Note 11 mit dem Ringchip da drin.
Ja.
Vielleicht auch wird der Ringchip auch für einen Ring benutzt.
Das wär's.
Der nichts kann.
Wir haben gerade über Media Training geredet und das sollte man vielleicht auch mal bei Dell anwenden, denn in einem Interview mit Bloomberg hat sich da ein Dell-Verantwortlicher ein bisschen verplappert und hat erzählt, ja, Nvidia, die machen auch einen Prozessor für ARM-Laptops nächstes Jahr. Und das war bisher immer so ein Gerücht, aber das mal so ein, ja, jemand, der vermutlich weiß, was er da redet, sowas sagt, ist dann schon krass. Es ist dann jetzt wohl bestätigt, dass der kommt. Mm. Und da kann man natürlich dann, glaube ich, auch sehr gespannt sein drauf, weil Nvidia hat gerade einen guten Lauf. Ich glaube, sie sind jetzt mit Top 3 Unternehmen nach Marktkapitalisierung an der Börse. Und ein Ende ist kein
nicht in
Sicht. Also sie haben halt krasse Grafikkarten. Da gibt es keinen Konkurrenten. Mhm. AMD versucht es immer, aber es funktioniert nicht so wirklich.
Ja, nicht den Erfolg wegen den Grafikkarten, oder? Das ist ja alles KI.
Ja, aber es sind die Grafikkarten, auf denen die KI-Lösungen laufen.
Okay. Krass. Ich würde aber sagen, ich finde den CEO ja cool, weil der immer auch in Lederjacke und so. Der sieht immer wie so ein Rocker. Der sieht auch irgendwie sau nett aus. Aber ich habe schon gelesen, dass er ein bisschen schwierig sein soll oder so.
Boah, das weiß ich gar nicht. Nvidia ist halt so als Unternehmen vielleicht, also die Mitarbeiter finden es wohl richtig cool da. Mhm. Also da scheinen sie wohl wirklich gut, ja, die Mitarbeiter zu behandeln, so auch was Geld betrifft. Ich glaube, die haben jetzt alle irgendwie Aktien bekommen und sehen dann nur, wie die Hürden gehen und denken sich, ja, muss ich eigentlich noch arbeiten? aber mit der Presse haben sie teilweise irgendwie immer Probleme gehabt, weil ja, sie haben da, glaube ich, gefestigte Meinungen über ihre Produkte. So als Konsument ist es halt auch, es wird immer teurer.
Ja.
Aber man muss halt auch sagen, mittlerweile, vermutlich Gaming finden die gar nicht mehr so interessant. Mhm. Die wollen lieber die Grafikkarten an die großen Unternehmen verkaufen für den 10-fachen Preis. Aber ein ARM-Prozessor, also sie haben bereits mit der Switch da Erfahrungen gehabt und den Shields. Könnte dann vielleicht der nächste große Player in dem Bereich sein. Und es gibt ja auch das Gerücht, dass sie auch noch mit MediaTek zusammenarbeiten an so einer Prozessorlösung und die machen nur die Grafikkarte. Könnte dann vielleicht auch für Smartphones interessant sein.
Das ist auf jeden Fall, klingt auch wird spannend auf jeden Fall auf dem Markt, gerade wenn man überlegt, was Qualcomm da so auch dann alles vorhat, wie das läuft in Konkurrenz. Also ich weiß nicht, ob es
wichtig, glaube ich, dass es da nicht so vielleicht zwei Player am Markt gibt, sondern dass es mehrere gibt. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, auch Apple wird sich jetzt nochmal in den nächsten Jahren gucken müssen, wie sie ihre M-Prozessoren in der Leistung die ganze Zeit steigern. Machen sie ja sowieso schon, aber vielleicht kommen da auch nochmal größere Sprünge.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Nvidia auf jeden Fall super spannend als Unternehmen. Kann man nicht anders sagen. Nicht ganz so spannend, aber auch spannend ist natürlich Xiaomi, über die haben wir gerade schon geredet. Headsets zusammen clustern können, die Themen, oder?
Mache ich ja normalerweise, aber ich mache das auch immer so an der Länge des Themas, denn hier können wir nur berichten, es kommt ein Redmi Pad Pro 5G, also eine Variante, wo es dann auch noch Mobilfunk gibt. Interessant, dass man es nicht direkt von Anfang an gemacht hat. Vielleicht wollte man erst ausloten in China, wie erfolgreich das Gerät so ist.
Vielleicht haben sie noch auf die 5G-Antennen gewartet oder so.
Auch eine Möglichkeit, ja.
Also meinst du, was man denn, was ist da für ein Prozessor? Kann der 7S-Gen-Dingens kein 5G? Da ist so ein 7S Gen 2 drin, oder? Der müsste doch eigentlich 5G
nativ. Ja, ich glaube, das kann man ja auch mal deaktivieren.
Ja, ja, aber.
Dann kann man eine teure Version verkaufen. Vielleicht kommt auch noch ein neuer Stylus für die Version mit 5G.
5G-Stylus. Der dann auch 5G hat und sich darüber updaten kann oder so. Ja, das klingt natürlich sinnvoll.
Eigene ESIM.
Ja, ich meine, ich sag mal so, wenn das dann ist, okay, es ist der gleiche Dingens, ist das gleiche Gerät, aber hier immer 5G aktiviert und ihr bezahlt 50 Euro mehr dafür. Okay. Wenn es nicht wie bei Apple ist, oh, es ist 200 Euro teurer, dass wir einen SIM-Slot da reinbauen, obwohl der Chip das natürlich könnte, dann soll das recht sein, aber ja, einfach mal von Haus aus. Da muss man ja echt sagen, das machen die ganzen billigen Hersteller, All the Cube jetzt wieder, es ist einfach, okay, es ist kein 5G, aber es ist LTE drin und dann würde ich mal sagen, damit fährst du auch noch gut, gerade für den Preis.
Ja, also ich denke mir halt auch immer, muss es unbedingt Mobilfunk haben, kann es nicht auch einfach vom Handy scheren, ja, Akku ist immer doof, aber
ja,
wenn es nur 50 Euro sind, dann okay. Dann muss man sich aber auch noch irgendwie darum kümmern, dass man eine zweite SIM hat, was auch mal irgendwie doof ist.
Ja, weil's aber da viele auch machen ja über Partnerkarte oder so.
Ja.
Oder zweite SIM. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne keinen, der 5G-Tablet nutzt. Das heißt natürlich nichts. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das relevant für euch ist. Ich denke mir auch, wenn ich es dann mal brauche, dann mache ich mir einfach einen Hotspot. Aber ja, so viel Akku zieht das jetzt auch nicht. Ein bisschen, ja, aber dann kannst du ja auch theoretisch per OTG dein Handy über dein Tablet laden.
Ja.
Weil 5G zieht halt auch Akku, wenn du das benutzt. Das also auch, es geht alles nicht besser.
Nur gut. Ja. Wenn ihr jetzt direkt, als ihr auf das Video geklebt habt, hier angekommen seid, habt ihr vermutlich einen Adblocker installiert.
Oh.
Denn YouTube hat wieder, ja, nicht absichtlich laut ihrer Meinung, den Adblock Plus ja, ein bisschen kaputt gemacht, denn es haben Leute festgestellt, dass wenn sie auf ein YouTube klicken, das einfach zum Ende gespult wird und auch wenn sie das Video neu laden, ja, sie nicht auf den Anfang kommen, haben natürlich alle angenommen, ja, das ist die nächste Hürde quasi, dass Adblocker ja das Ende erreichen bei YouTube, aber Google sagt, sie haben die Performance ihrer Plattform verbessert und das war eine nicht absehbare Veränderung. Okay. Und
wollen sie es fixen, oder?
Nee, sie nicht, aber der Adblock kann es fixen. Ublock Origin, der andere Anbieter, hat auch die ganze Zeit ohne Probleme funktioniert. Den sollte man sowieso benutzen, weil die nicht von irgendwelchen Unternehmen dafür bezahlt werden, dass keine Werbung geschaltet wird.
okay.
Ja, also ich finde es lustig, dass jedes Mal jetzt, wenn irgendwas bei YouTube passiert, auf einmal so ein Aufschrei kommt, sie nehmen uns den Adblock.
Ich finde das so lustig. Ich bin einfach, ich lebe, glaube ich, ein anderes Internetleben als alle anderen Menschen. Ich lebe einfach mit Werbung.
Ja, also bei YouTube habe ich es auch nicht mehr ausgehalten. Da habe ich Premium bezahlt.
Da bin ich jetzt auch mal kurz am Überlegen, aber eigentlich möchte ich nicht noch mehr für alles Mögliche ausgeben. Aber da gibt es ja auch ein paar Lösungen, glaube ich. Oder gibt es die noch?
Ja, also ich finde es nach wie vor immer noch fair, wenn man halt auch den Musikstreaming-Dienst
damit einrichtet.
Ich habe ihn jetzt immer mal wieder benutzt, weil ich auch so relativ viel dann auf YouTube Musik höre, irgendwie so Musiksets. Mhm. Da ist nur Apple irgendwie so ein bisschen mit ihrer Boiler Room Kooperation drin. Aber dann hast du halt auch nicht alles. Du hast halt wirklich die komplette YouTube Musik Bibliothek, was halt riesig ist, was du dann hören kannst, ohne das Video anzuschauen. Die Qualität ist halt jetzt irgendwie so mäßig, aber 99% der Leute juckt das nicht.
Ja.
Ja, auch ich muss zugeben, also wenn ich jetzt nicht mit kabelgebundenen Kopfhörern höre, wird es schon schwierig, da den Unterschied zu hören.
Ja.
Und ja, dann immer der Spotify-Algorithmus wird irgendwie in die Höhe gelobt. Ich habe da nie gute Erfahrungen damit gemacht. Ich finde den YouTube-Algorithmus tatsächlich besser. Aber ja, wenn man nicht sich von Spotify wegbewegen will, dann wird der Deal zwischen YouTube Premium und YouTube Music dann natürlich uninteressant.
Ja, es ist auch, finde ich, das ist so, also ich wüsste mal gern, wie viele Leute, die so, ob die Zahlen darüber haben, wie viele Leute, die irgendwie generell konvertieren, die vorher bei einem anderen Anbieter waren. Weil das ist ja eigentlich, ist es bei mir zum Großteil Bequemlichkeit. Selbst wenn ein anderer Service, selbst Angebot besser wäre. Bei Streaming ist es nochmal, also bei Videostreaming ist noch was egal, weil du gar nicht so viel personalisieren kannst, finde ich. Aber Musikstreaming, wenn du so Playlisten und sowas angelegt hast und so der Algorithmus dich kennt und mit diesen KI-Playlists mit deinem Mix der Woche und bla 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 und Release-Radar, da dann zu wechseln, das finde ich irgendwie, finde ich schwieriger.
Ja, also ich bin ja mehrfach jetzt schon gewechselt von Spotify zu Tidal, dann war ich kurz bei Apple Music, dann YouTube Music jetzt so parallel so ein bisschen. Ich finde, es geht relativ schnell. Es gibt ja auch teilweise so Software oder beziehungsweise Webseiten, wo du einfach deine Playlist rüber kopieren kannst. Das ist wirklich unkompliziert und die Musik gibt es meistens überall.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, Spotify hat es gut gemacht, dass sie bisher noch nicht ihre Nutzer wirklich angepisst haben. Also die Preiserhöhung war jetzt auch fair, finde ich.
Ja.
Und ja, es sie haben noch keinen Grund.
Anpassung dieses
ja, Ziel, aber
es war auch nicht so krass.
Es war nichts, was so Leute die Mistgabel rausholen lassen hat. Ja, wir gehen jetzt.
Kein Zone-Move.
So. Ja gut, die haben da, aber selbst die kommen ja damit durch, weil sie die Lizenzen haben.
Ja gut. Hast du außer YouTube Music noch so eine Empfehlung der Woche?
Ja, ich habe eine Serie angefangen zu schauen. 4 Folgen habe ich geschaut und ich war sehr verwundert, dass ich davon vorher nicht gehört habe, weil die ist jetzt zu Ende. Es ist eine HBO-Serie, produziert mit A24. Eine der Hauptrollen hat Robert Downey Jr. und das Buch, auf dem es basiert, ist wohl auch ziemlich beliebt. Es ist die Serie The Sympathizer. Es spielt im Vietnamkrieg und beleuchtet so einen Agenten, der da quasi agiert. Und, ich habe was vergessen. Es ist directed by Park Chan-wook, sehr prominenter koreanischer Director.
Okay.
Der hat The Handmaiden und zum Beispiel Oldboy gemacht und Snowpiercer.
Okay.
Also krasses Line-up eigentlich dafür, dass es da so gar keinen Bass irgendwie gibt. Vielleicht ist der in Amerika größer, ich weiß es nicht. Und die ersten 3 Folgen, fand ich, haben einen so richtig eingesogen, wie das auch gefilmt ist und die Story, wie die sich zwischen der Zeit hin und her bewegt, ist mega clever gemacht. Ich finde jetzt in der 4. Folge wurde es jetzt schon so ein bisschen langsamer und auch nicht mehr dieses Cineastische hat es irgendwie ein bisschen verloren. Bin ich mal gespannt, ob das nochmal wiederkommt, weil wäre wirklich schade, weil am Anfang war es auch richtig spannend. Mal gespannt. Also es ist eine HBO-Serie, das heißt in Deutschland nur bei Wow.
Wow, ja.
Muss man dann mitleben.
Bei Wow gibt's das? Okay. Das klingt echt interessant. Ich wollte gerade sagen, Robert Downey Jr. hat schon ein anderes filmisches Meisterwerk im Vietnamkrieg, was, glaube ich, ein bisschen schwieriger gealtert ist. aber gut.
Er hat ja auch eine sehr interessante Rolle, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es in der Geschichte noch Sinn macht. Also es hat mich am Anfang auch sehr verwirrt.
Aber das ist jetzt nach 4 Folgen. Es geht es länger? Also du hast nur 4 Folgen gesehen? Das sind,
glaube ich, 7 Folgen insgesamt.
Und das
ist so eine Miniserie.
Ja, okay. Okidoki. Habe ich eine Empfehlung der Woche?
Eben hattest du noch eine.
Ich hatte eine, ja. Also ist für mich vielleicht relevant. Ich habe mich sehr gefreut. Es gibt einen neuen 1Live-Podcast. Ikonen heißt der. Ist jetzt die 2. Staffel, glaube ich. Ich weiß nicht, über wen die 1. Staffel ging, aber die 2. Staffel ist über Casper und da wird quasi eine komplette Biografie eines Künstlers dann so aufgearbeitet und mich hat das komplett abgeholt, weil es einer meiner Lieblingskünstler ist und ich habe die 1. Folge gestern, es sind auch so Tracks von irgendwelchen Mixtapes von 2004 und ich war komplett gestern Abend und das hat mich irgendwie so motiviert, dass ich dabei meine Steuererklärung gemacht habe und so. Also okay. ich war im Modus. Das kann ich empfehlen und ich muss sagen, vielleicht könnt ihr das. Also ich fange jetzt wieder an, den Urban Sports Club zu benutzen. Das ist leider natürlich keine bezahlte Sache, weil das hier durch unseren Arbeitgeber ermöglicht wird. Und vielleicht, und ich kriege immer mit, dass es andere Arbeitgeber gibt, die nicht solche Benefits bieten. Und vielleicht, wenn ihr sowas auch haben wollt, wie ein Urban Sports Club, ist wie so eine, sagen wir mal, Fitnessstudio, Flatrate, können verschiedene Sachen mitmachen, da kann man viel Sport mit ausprobieren, wenn man gern Sport macht. Und das geht relativ easy. Und der Arbeitgeber kann das dann quasi lösen und ich glaube, das ist auch nicht so schwer umzusetzen, weil da gibt es steuerliche Vorteile. Keine Ahnung, wie es genau läuft, aber vielleicht einfach mal eurem Arbeitgeber pitchen, nicht mal sowas als Benefit aufzunehmen, weil Sport und Bewegung im Alltag tut ganz gut und ich stock das sogar auf, weil das echt, weil wenn man in einem Stadtgebiet wohnt, ich glaube Köln, Düsseldorf, ich weiß nicht, ob es in Leverkusen oder sowas dann gibt, aber Berlin, München, also Großstädte sollten dann relativ viele Sachen vertreten sein. Kann man sich mal anschauen, habe ich auch vorher schon mal selber genutzt, privat, bevor es dann mit der Arbeit auch gelöst würde. Bin jetzt froh wieder, dass ich es habe und jetzt mal wieder ein bisschen mich bewegen kann. Das könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ansonsten, hast du noch eine Empfehlung? Nee. Ansonsten empfehlen wir natürlich den technisch gesehen Podcast. Was war das? Folge 109 oder so. Wir haben weiterhin einen Lauf. Coole Themen und viel Spaß bei der ganzen Sache. Und euch gefällt es anscheinend auch. Deswegen freuen wir uns jedes Mal über Kommentare, positiv oder negativ. Wir gehen auch gern auf Kritik ein. Lasst uns gern ein Follow da, ein Abo da, ein Like da, wenn es euch gefallen hat und teilt den oder schreibt eine Bewertung. Das wird uns sicherlich sehr freuen. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Feiertag gestern, wenn das ein neuer Bundesland Feiertag war. Jetzt ist es, glaube ich, vorbei mit den Feiertagen.
Ja, ich glaube schon.
Aber gut, dafür kommt jetzt auch hoffentlich ein bisschen mehr Sommer und Sonne und dann fühlt es sich ein bisschen besser an. Also macht's gut, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Tschüss.